Guten Morgen an euch alle und ja, ich melde mich heute auf eine ganz andere Art und Weise heute. Das hat einen Grund. Wir haben vor einiger Zeit einen Predigttermin angenommen für München in der japanischen Gemeinde. Da hieß es 15 Uhr und wir dachten, das geht ja problemlos. Jetzt haben wir rausbekommen, es ist um 14 Uhr. Und was wir damals nicht auf dem Radar hatten, es ist Oktoberfest. Und deshalb schaffen wir das nicht, also bis nach unserem Gottesdienst bis 14 Uhr dann vor Ort und Stelle zu sein. Deshalb heute die Predigt hier per Videoaufnahme. Also wenn ihr dieses Video seht, dann sind wir schon lange auf der Fahrt Richtung München. Da könnt ihr auch gern für uns beten. Ja, wir sind am Ende, am letzten Thema unserer Predigtreihe angekommen. Wie sieht eine biblische Gemeinde aus? Haben wir zusammen mit George W. Peters gefragt. Und seine letzte Antwort lautet: Eine Gemeinde muss freudig leiden und opfern. Zuerst mal ein Wort gegen jede Schwärmerei. Alle Menschen leiden. Und Christen sind Menschen und Christen leiden ganz allgemein, weil sie Menschen sind auch deshalb, darüber spreche ich heute nicht. Christen leiden aber auch in besonderer Weise, weil sie Christen sind. Sie leiden, weil sie so eng mit Jesus zusammen sind. Gerade in diesem Leiden sind sie mit Jesus zusammen. Denn gerade in seinem Leiden am Kreuz hat Gott Christen mit Jesus mit Christus zu einer Einheit zusammengemacht. Deshalb müssen wir jetzt zuerst fragen, warum musste Christus leiden? Und da haben wir eine einfache Antwort. Er musste leiden, weil das seine Aufgabe im großen Heilsplan Gottes war. Markus 8, Vers 31 bis 33 lese ich jetzt vor. Er fing an, sie zu lehren, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Das alles muss er. Und er redete das Wort frei und offen, und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Menschlich heißt alles bloß kein Leiden. Göttlich heißt, ja, das gehört zum Heilsplan dazu. Zweitens musste Christus leiden, weil Gott den Menschen gnädig sein will. Da lesen wir in Hebräer 2, Vers 9: Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus nämlich, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre. Denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Dann weiter. Gemeinschaft mit Christus heißt Gemeinschaft mit Christi leiden. Wir haben jetzt also im ersten Punkt gesehen, Christus musste leiden. Und jetzt zu uns. Wir haben Gemeinschaft mit Christus und das heißt, wir haben auch Gemeinschaft mit Christi leiden. In Matthäus 24, Vers 9 lesen wir: Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen von allen Völkern. Ähnlich auch in Matthäus 10, Vers 22 bis 25a. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann, um meines Namens willen. Wer aber bis ans Ende beharrt, der wird selig werden. Der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Auch Mission und Evangelisation sind damit ausdrücklich im Zusammenhang mit dem Leiden erwähnt. Das gehört zusammen. Ja, das Leiden ist gar ein Missionsmittel. Und hier zitiere ich, wie schon oft, dieses große Zitat von Georg Witzedum: Wir haben uns weithin den heidnischen Lebensbegriff angeeignet. dass wir meinen, unser Glaube an Jesus Christus müsste uns vor allem auf sozialem Gebiet zu wunschlos glücklichen Menschen machen. Aber die Kirche kann ihren Dienst nur tun, wenn sie ganz klar weiß, dass er mit dem Leiden verbunden ist. Sie muss wieder lernen, dass das Leiden durch Gott eine Bevorzugung ist, wodurch er den Dienst seiner Kirche fruchtbar machen will. Darum kann eine Vermeidung des Leidens zum Verrat werden. Die Kirche muss wieder in der christlichen Hoffnung leben und vor allem die Leidensscheu überwinden, damit sie frei wird zu einer echten Bezeugung des Evangeliums. Deshalb spricht Jesus nach seinen Leidensankündigungen immer auch gleich vom Kreuz seiner Nachfolger. Er trägt sein Kreuz. Ja, und ihr folgt mir nach, ihr müsst eben dann auch euer Kreuz tragen. Markus 8, Abvers 31. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und dann Vers 34. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, ja, dem, der leidet, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Gemeinschaft mit Jesus heißt Gemeinschaft mit seinen Leiden und Gemeinschaft mit seiner Herrlichkeit. Römer 8, Vers 17 lesen wir: Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Das war der Weg von Jesus, vom Leiden erhoben zur Herrlichkeit. Und das ist unser Weg mit ihm, vom Leiden zur Herrlichkeit. In diesem Sinn werden die Leiden, die Christen um Jesu willen erdulden, Leiden Christi genannt. Also nicht nur das Leid, das Jesus selbst erlebt hat, ist Leiden Christi, sondern auch das Leiden der Christen ist Leiden Christi. Wir sind so eng mit ihm verbunden, dass unser Leiden auch sein Leiden ist, dass er da mitleidet, lesen wir in 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 5. Nun schrieb George W. Peters auch, wie Christen leiden. Deshalb auch dazu ein paar Gedanken. Er sagte, freudig leiden. Ich fange an einem anderen Punkt an. Wie leiden Christen? Zuerst leiden sie voller Hoffnung. Und da lese ich jetzt einen wichtigen Abschnitt aus 1. Petrus 1. Ich fange bei Vers 3 an. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Jetzt Vers 4 geht's weiter. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Und jetzt kommt der Zusammenhang zum Leiden. Dann werdet ihr euch freuen, dann, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Das Produkt, das am Ende steht, ist es der Wert, ein bewährter Glaube, der Gott Freude macht, der Gott mit Stolz erfüllt, der ihm Ehre bereitet. Denkt nur einen Moment über diese Herrlichkeit nach. Wenn Gott uns ansieht und stolz ist. Und dieser Moment, diese Herrlichkeit ist es wert, das Leiden durchzustehen. Das wird Freude und Wonne und Herrlichkeit sein. Wir lesen in 2. Korinther 4, Vers 17, denn unsere Trübsal, die zeitlich ist und leicht, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Die Hoffnung, das, was wir erwarten, ist so wunderbar, dass jetzt schon gilt, was wir in 1. Petrus 4, Vers 14 lesen. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Was für eine Freude mitten im Leiden, mitten im geschmäht werden. Von dieser Hoffnung heißt es auch in Römer 5, Verse 3 bis 5, wir rühmen uns der Bedrängnisse. Man kann auch anders sagen, wir rühmen uns der Leiden, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Christen leiden wie? Erstens mit Hoffnung. Zweitens leiden Christen voller Gehorsam. Zwischen Leiden und Gehorsam besteht ein Zusammenhang. Zwei Verse dazu zuerst einmal. Philipper 2, Vers 8. Jesus erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Leiden am Kreuz und Gehorsam gehören zusammen. Ähnliches steht in Hebräer 5, Vers 8. So hat Jesus, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt, musste Jesus lernen. Ja, nicht im Sinn von Verstehen, lernen, sondern im Sinn von Üben, Einüben, Praktizieren. So hat Jesus Gehorsam praktiziert an dem, was er litt. Wie lernt man Gehorsam? Christen sollen das Wort Gottes vollständig in sich aufnehmen. So vollständig und so tief, dass das ganze Denken davon bestimmt wird und auch das ganze Handeln. Jesus drückt das aus mit dem Gleichnis vom Sämann. Und da lesen wir ja bei dem guten Acker, dass der Same tief aufgenommen wird. Und dann fängt das Samenkorn an zu wachsen. Das Wort Gottes ist der Same. Und was da wächst, das ist der Gehorsam. Wer das Wort Gottes tief in sich aufnimmt, der bringt Frucht. Und wer es nicht so tief aufnimmt, so tief nämlich, dass es sein Handeln bestimmt und dass er gehorsam wird, von dem heißt es dann eben in diesem Gleichnis vom Sämann, Matthäus 13, Vers 21, er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch, wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erheben um des Wortes willen, so fällt er gleich ab. Uns geht es gut in Deutschland. Wir haben weder Bedrängnis noch Verfolgung. Das ist gut, aber ich habe manchmal auch ein bisschen Bauchweh. Wenn wir wirklich gehorsam wären, würde es vielleicht anders aussehen. Erstens, Christen leiden voller Hoffnung. Zweitens, Christen leiden voller Gehorsam. Und drittens jetzt, Christen leiden voller Freude. Nein, Christen freuen sich nicht am Leid. Es gibt solche Menschen. Das ist aber eher eine Krankheit. Das ist nicht richtig. Christen freuen sich nicht am Leid, aber sie freuen sich im Leid. Das ist ein großer Unterschied. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 24: Nun freue ich mich der Leiden, die ich für euch leide. In den Leiden, nicht an den Leiden. Ich freue mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, an den Leiden, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Der Grund der Freude ist ein ganz anderer, nämlich die Gemeinschaft mit Jesus. Wir gehören zu seinem Leib. Wir leiden, und das ist sein Leiden. Das ist die Freude an der Gemeinschaft mit Jesus im Zentrum. Auch wieder 1. Petrus 4, diesmal ab Vers 12. Also 1. Petrus hat das Thema des Leidens ja sehr breit behandelt. Ich lese: Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt, zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames. Was tut ihr denn so, wenn ihr leidet? Das ist doch normal, sagt Petrus. Sondern freut euch nicht am Leiden, sondern dass ihr mit Christus leidet. Das ist das Zentrale. Nicht, dass ihr leidet, sondern dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, der ruht auf euch. Für die Freude im Leid gibt es auch noch einen anderen Grund. Der zweite Grund der Freude im Leid ist das Ziel der christlichen Hoffnung selbst. Auch wieder 1. Petrus, diesmal in Kapitel 1, Vers 3. Ich habe das vorher schon mal gelesen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann jetzt diese wichtigen Verse. Ihr seid wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Vers 4. Zu einer unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Zuletzt leiden Christen, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, voller Liebe zu Jesus. Voller Hoffnung, voller Gehorsam, voller Freude und jetzt auch der wichtigste Punkt, voller Liebe zu Jesus. Was die Liebe zu Gott angeht, kann uns Paulus ein großes Vorbild sein. Er setzte sich mit ganzer Radikalität an die erste Stelle. Für ihn stand fest, Gemeinschaft mit Jesus Christus um jeden Preis. So soll es auch bei uns sein. Und das kann ins Leiden führen. Ich habe früher immer den Satz gesagt, ich sage ihn heute, mit weniger Überzeugung, nee, mit gleich viel Überzeugung, aber mit mehr zitternden Zagen. Wofür sich nicht zu sterben lohnt, dafür lohnt es sich auch nicht zu leben. Das müssen wir uns gut überlegen. Wofür lohnt sich zu sterben? Für Jesus und für die Gemeinschaft mit ihm. Um jeden Preis. Wofür sich nicht zu sterben lohnt, dafür lohnt es sich auch nicht zu leben. Und das schreibt uns Paulus ganz klar. Ich möchte ihn erkennen in allem, ihn und die Kraft seiner Auferstehung und eben auch die Gemeinschaft seiner Leiden.
Ich möchte so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von dem Toten. Gerade im Leiden ist es, dass wir das erfahren, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Amen.